Also ihr Lieben, schon in den Lobpreis habe ich gemerkt, dass die Gegenwart Gottes ist da. Und nach den wunderbaren Botschaften, die der Herr uns in den vergangenen Wochen gegeben hat, hat er mir eine Fortsetzung gegeben. Es geht ja wirklich immer mehr in die Tiefe. Und wir gehen also auf die letzte Botschaft ein. Es ist wieder eine Teilbeleuchtung dessen, was Gott uns verheißen hat. Und es ist eben wichtig, wenn Gott will, dass wir in die Tiefe eingespurt werden, in die Tiefe geht das. Da müsst ihr immer wissen, wenn es in die Tiefe geht, wie in einen Schützengraben, und so sollen wir ja Säulen der Gerechtigkeit werden, tief gewurzelt, tief gegründet, also nicht oberflächlich. Und das hat seinen Nutzen, wenn der Sturm kommt. Und da will Gott uns in seinem Wort, in dem, was er uns verheißen hat. Vorher hatten wir jetzt Monate über Absonderung, über Abfall, all diese Dinge gesprochen. Aber jetzt geht es hin zu dem, was Gott uns verheißen hat. Und anfangs, wie wir anfingen zu singen, sah ich, wie Kronen bereitgelegt wurden und die Engel fingen an, die Kronen zu putzen. Und ich dachte, Herr, warum müssen die geputzt werden? Dann hatte ich in mir ja einige waren wie angestaubt. Gott wollte damit sagen, dass viele von seinen Kindern überhaupt nicht mehr an die Kronen denken, die Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Das ist eine Wahrheit dahinter. Aber wenn du Gäste erwartest, dann gehst du her, dann schaust du nach, wenn du ein Fest machst. Dann schaust du die Gläser nach, ja, die haben wir schon lange nicht mehr gebraucht. Die Sektgläser, die Weingläser. Und du schaust nach und sagst, komm Mann, wir müssen mal schauen, die sind staubig geworden. Also das gehört alles zur Vorbereitung. Und ihr Lieben, wir sind in der Vorbereitung. Und ihr wisst gar nicht, wie weit wir schon drin sind. Darum wollen wir heute das Wort vom Herrn hören, was er uns bereitet hat. Wie gesagt, das geht weiter. Mit der Vision der Herrlage der Heiligen, die Söhne Gottes, was uns bereitet hat. Ihr seid das Licht. Jeschua ist das Licht, das runterschaut auf die Seinen, geht dann auf die Ältesten, auf die Leiter, dann zu den Endabnehmer. Und jeder hat die Fülle von diesem Licht. Und jetzt gehen wir heute in Römerbrief, Römer 8, 29 und 30, hat alles damit zu tun. Und ich fange an. Ich setze mich lieber. Denn die er zuvor ersehen hat, nochmal, alle Bibelübersetzungen sind aus der Schlachter 2000 nach dem Text des Receptus. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Das ist ein Werdeprozess. Da ist etwas dran. Es ist, also Gott ist am Arbeiten. Und wir Menschen wissen ja, wir leben in einer Schnell-Schnell-Gesellschaft. Alles muss quick gehen, aber nicht so bei Gott. Weil es ist für die Ewigkeit, von Äon zu Äon, unendliche Ewigkeit. Können wir gar nicht begreifen. Und darum dauert auch dieser Prozess länger. Weil wir sonst das gar nicht checken können, nicht begreifen können. Damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und jetzt kommt der Text, worum es heute geht. Das sind mehrere vier Punkte, über die ich sprechen werde. Gott will, dass wir darüber reden. Und das heißt, die er aber vorherbestimmt hat. Es geht also um Vorherbestimmung, göttliche Vorherbestimmung. Dann, die hat er auch berufen. Die er vorherbestimmt hat, die hat er berufen. Es geht um deine Berufung. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Das ist der dritte Punkt, die Rechtfertigung durch den Glauben. Die er aber gerechtfertigt hat, merkst du, das sind Stufen, und die hat er auch verherrlicht. Der Herr möchte uns heute diese Stufen hindurchführen, von Stufe zu Stufe, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und da sind Dinge dabei, da hat der eine und der andere noch gar nicht darüber nachgedacht. Am Schluss steht die Herrlichkeit. Wisst ihr, dass der Herr in uns, er ist ja die Herrlichkeit, aber hast du das schon mal wirklich darüber nachgedacht, spekuliert? Stimmt denn das über auch ich, der nichtige Mensch, der oft Fehler macht? Ich bin herrlich in deinen Augen? Überleg mal, wir hatten die Wochen, Monate zuvor über die Söhne des lebendigen Gottes, den Geist der Sohnschaft, den wir empfangen haben, durch den wir rufen, Abba Vater, dann Ahnwärter auf die Krone mit den ganzen Bibelstellen. Also wenn du und ich, wenn wir Ahnwärter auf die Krone sind, sind wir auch mit ihm herrlich gemacht. Aber das können wir nicht separat sein. Gehen wir Punkt 1, die aber vorherbestimmt hat. In Apostelgeschichte 22, 14, da heißt es über Paulus, und das war ja, ihr wisst, und das ist auch sehr, sehr interessant, wenn wir das Leben des Paulus anschauen, er war ja ein Eiferer für das Gesetz und er war mitschuldig am Tod des Stephanus. Man legte die Kleider zu ihm ab, wo er gesteinigt wurde. Und dann war er ja in Damaskus, ja, und nun kam der Bruder von Damaskus und der Herr hat ihm gesagt, du, da wird dann dieser Paulus kommen, der vorher mein Volk mit misshandelt hat, der mit Schuld daran war. Ich werde ihm zeigen, was er leiden wird. Aber ich habe auch eine Message, eine Botschaft für ihn. Und jetzt sagt dieser Bruder in Apostelgeschichte 22, 14, der Gott unserer Väter hat dich, Saul, vorherbestimmt. Was? Einen Mittäter der Mörder? Ist unbegreiflich. Er hat dich vorherbestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten, das ist Jeschua, zu sehen und die Stimme aus seinem Munde zu hören. Ihr wisst ja, als dann Saul, er wurde ja der Paulus, so wie wir ihn kennen, nach dem Griechischen, und er ging ja dann 13 Jahre nach Arabien und erlebte dort den Herrn. Sagt er, dass die, lesen wir Apostelgeschichte, da wo er entrückt war, bis in den dritten Himmel. Und er hat das Evangelium, wie er sagt, nicht von Menschen bekommen. Er hat es von Gott bekommen. Da ist also eine Vorherbestimmung. Eine Vorherbestimmung. Wie kann ich das deutlich erklären, dass wir das begreifen? Wenn du ein Architekt bist und du bekommst den Auftrag, von einem Auftraggeber ein Haus zu bauen, dann kommt der Hausherr und hat einen Plan für, und er sagt dem Architekten, lieber Mann, ich möchte das Haus genauso nach dem Plan. Und der Architekt schaut, ob die Möglichkeiten von der Struktur, vom Boden, ob alles gegeben ist. Dann sagt, gut, das werden wir sehen. Und so ist es mit einer Vorherbestimmung. Bei der Vorherbestimmung ist es, dass Gott einen Plan für alle seine Kinder schon am Anfang hatte. Und wir werden dann heute tief hineingehen. Er hatte auch eine Vorherbestimmung mit Satan, mit Luzifer. Er hatte, Vorherbestimmung heißt einen festgelegten Plan mit dieser und mit jener Person. Aber bei der Vorherbestimmung müssen wir etwas berücksichtigen, nämlich, dass Gott dich und mich nicht zu einem Roboter gemacht hat und nicht zu einem Sklaven, sondern zu einem Mensch mit einem freien, separat wirkenden Willen. Und da ist der Knickpunkt. Gott hat immer die besten Pläne, weil er ja alles weiß. Er ist unfehlbar. Aber wir sind nicht unfehlbar. Und das ist erklärbar, warum wir oft gar nicht in die Bestimmung hineinkommen, die in den Plan, den er hat. Denken wir nur an den Herrn selber. Als der Herr gesagt hat, bevor er aufgefahren ist, ich gehe zum Vater, zu euren Vater, meinen Vater, und ich werde Wohnungen bauen. Ist jemand unter uns, der dann zum Herrn sagt, Herr, ich möchte meine Wohnung so, ich möchte den Türbogen so, ich möchte das Fenster gegen Norden, nach Süden, nach Osten und Westen. Nein, da redet ihm keiner rein. Er ist der Ausführende, das heißt seine Engel, die bauen diese Stadt. Und er ist es, der den Plan gemacht hat, der beste Architekt aller Zeiten. Wenn wir nur das begreifen würden, was Vorherbestimmung Gottes beinhaltet, nur das Beste vom Besten. Ich war die Tage einkaufen und habe geguckt und jetzt nach dem neuen Gesetz sind Bestimmungen da, da steht auf jeder Apfelsine, auf jeder Clementine, auf jeder Orange, steht dann drin, mit diesem und dem Mittel eingewachsen, mit diesem und jenem. Und dann hatte ich welche gekauft, ein kleines Bäckchen aus Südafrika. Dachte, na, das wird ja gut sein. Und abends, wie ich dann ins Internet gehe und schaue mir die Nachrichten an, mache ich die auf, ich musste alles wieder ausspucken. Das hat so fürchterlich geschmeckt, das war wie Kaugummi. Es war nicht saftig, gar nichts. Aber wie ich das alles gelesen habe, mit dem Mittel und mit dem Mittel eingesprüht, eingefärbt, eingewachst, ist mir schon der Appetit vergangen. Seht ihr, unser Gott bereitet etwas zu, was uns allen schmecken wird und wo wir nicht daran vergiftet werden. Aber es ist eben die Vorherbestimmung. Und diese Vorherbestimmung, die erweist sich auch darin, als wir noch Sünder waren. Aber der eine nimmt sie an und sagt, ich füge mich ein in dein Modell, in deinen Plan. Und der andere sagt, nein, ich will weiterhin meinen Eigenwillen behalten und ich will in diesen Eigenwillen leben. In 1. Korinther 2,7 steht, sagt Paulus, hinten nach, er hat ja diese Vorherbestimmung angenommen. Ihr wisst, er war blind und Gott hat ihn dann sehend gemacht. Er hat wirklich all sein Wissen, seine ganze Theologie, schreibt er, habe ich als Kot geachtet. Als Kot gegen der übergroßen Herrlichkeit, die Gott für uns achtet. Und das ist es auch bei uns. Viele von uns gehen auf die Uni, Universität, wir lernen Dinge fürs Leben. Oder denk nur an die vielen Theologen, die irgendeine Theologie, ein Gift Satans lehren, die alles in Frage stellen und nichts mehr bleibt übrig. Und das ist, wo Paulus sagt, das ist Kot. Das stinkt. Das ist Finsternis. Das ist Dreck. Und jetzt ist er schon erleuchtet durch den Heiligen Geist und spricht, sondern wir reden, er hat schon etwas gekostet und geschmeckt von der Frucht, die Gott ihm gegeben hat, sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis. Das heißt, in einem verborgenen, für die Welt verborgenen Geheimnis. Für die Welt, aber für uns, die mit Gott gehen, die in seinem Plan sich einfügen lassen. Darum geht es. Lass dich in seinen Plan einfügen, in das Heerlager der Heiligen. Lass dich einfügen, koste es, was es wolle, dass du sagst, Herr, ich lass dich nicht, du segnest mich, denn ich will da hinein. Ich bin Anwärter der Krone und ich will die Wege gehen, auch wenn die anderen nicht mitgehen. Und Paulus sagt, wir reden verborgene Weisheit, nämlich die Gott vor den Weltzeiten, schon am Anfang, das gehört zum Plan. Seht ihr, wie Gott geplant hat, also den Menschen geschaffen hat. Ganz am Anfang machte Gott einen Plan. Er plante, wie das Universum sein würde. Er plante, dass wir eines Tages unvorstellbar, jetzt nach unserer Zählung, wenn du die jüdische Rechnung fasst, im fünften Jahrtausend, geht zum sechsten hin, dass er dich und mich erwählt hat, dass wir hier sitzen und seine Worte hören. Das ist unglaublich. Der hat uns da hineingeplant, nämlich die Gott vor der Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit. Da hörst du das erste Mal das Wort hier in diesem Text, Herrlichkeit. Was ist Herrlichkeit? Herrlichkeit kannst du mit Glanz vergleichen, mit einem Licht, mit einem Strahlen. Wenn du durch die City gehst, schaust in die Schaufenstereinlagen, siehst Schmuck als Frau, geht man da normalerweise hin. Natürlich, heute wird alles ja beleuchtet. Die Modelle, die drin sind, die Kleider, werden alle mit Strahler angestrahlt. Ja? Und da ist schon eine Herrlichkeit. Das sieht alles viel für die Augen, damit du es kaufst. Es hat seinen Reiz. Ja, das ist gewollt so. Und genauso haben wir eine Herrlichkeit, die Gott vor Grundlegung der Welt zubereitet hat. Das heißt, ein Glanz. Wir sehen es nicht. Aber ihr Lieben, ich habe die Stimme von Satan gehört, ich habe es euch schon erzählt. Und wie ich über Washington DC flog eines Tages, wo ich auf die Bibelschule ging, und Gott zeigte mir unten die Häuser, die verschiedenen Lichter, schwache und kleine und große. Und dann hat er gesagt, Satan sieht genau, wie viel Herrlichkeit, wie viel Licht in jedem von euch ist. Weil er Geist ist. Viele haben den Namen Christen, aber da ist so wenig drin. so wenig, je weniger Christus in uns ist, umso kleiner ist die Herrlichkeit. Meine Elsa, es war für mich wie eine geistliche Mutter, obwohl ich da, sie hat mich nicht wiedergeboren, aber sie hat immer gesagt, in ihrem Nürnberger Dialekt, Dieter, merkt er ans. Wenn du Jesus siehst, und du wirst ihn oft sehen, dann musst du ihn immer groß, groß und mächtig sehen. Der darf nicht so groß sein wie du. Da darfst du ihm höchstens bis zum Gürtel gehen. Dann ist er groß. Das musst du dir merken. Und recht hat sie gehabt. Wenn nämlich Jesus unsere Größe hat, wir, dann sind wir schon so groß wie er. Das ist nicht gut. Er ist der Größte. Er ist der Höchste. Der Vater hat ihn dazu gemacht. Und dann, wenn er in uns, darum sagt, heißt es doch auch in der Bibel, ich, sagt Johannes, ich muss abnehmen, er muss zunehmen, damit Christus in uns volle Größe annimmt. Das hat mit der Herrlichkeit zu tun. Herrlichkeit Jesu in dir, in mir. Das ist das, was Gott heute beleuchten will. Aber bevor wir gleich bei der Herrlichkeit sind, gehen wir einfach die anderen Bibelstellen durch. Nochmal die Vorherbestimmung, Epheser 1,5. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft, haben wir alles die vergangenen Monate gehört, für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Also er hat uns, die sollen mal kommen, die habe ich mit eingeplant, vorherbestimmt, festgelegt. Das ist eine festgelegt, eine Bestimmung ist eine Festlegung des Willen Gottes über irgendetwas, über einen Bau, über Menschen, über Tiere, über seine gesamte Schöpfung. Epheser 1,11, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt, wieder dieses Wort, nach dem Vorsatz, es war ein Vorsatz, es war ein Vorsatz Gottes. Er hatte sich vorgenommen und was Gott sich vornimmt, das führt er auch aus, weil in ihm ist kein Ja und Nein. Auch wenn er weiß, wie es dann hinten nach sein könnte, weil er ja uns einen freien Willen gegeben hat. Und so hat er den Menschen geschaffen und dann sagt er, es ist alles gut. Er hat ihn wirklich fehlerlos geschaffen, in dem Sinn. Da war nichts, sagt er, wenn du von dem Baum des Lebens isst, no problem. Dann wirst du mit mir sein. Du bist nicht zum Tod bestimmt, keineswegs. Und du siehst es. Aber der Eigenwille des Menschen, die Verführung, ihr werdet sein wie Gott. Es hat nicht gereicht, es hat nicht gereicht. Das siehst du, wie da schon der Satan wusste, der hat da einen Eintritt, eine ganz kleine, schmale Tür. Und er hat gereicht, ihr werdet sein wie Gott. Es hat ihnen nicht gelangt, ewig mit Gott zu leben, Königssöhne zu sein, alles sein wie Gott gleich. Und das hat den Plan Gottes durch den Menschen selbst zunichte gemacht. Nicht Gott hat den Plan zunichte gemacht. Seine Vorherbestimmung war das und jenes, das Gute, das erwählt. Und so müssen wir auch die Vorherbestimmung begreifen. In ihm, welchen wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Das war ein richtiger Beschluss. Und so musst du ja auch, wenn du ein Haus baust, du musst hin zum Anwalt, wird alles beglaubigt, unterschrieben, festgemacht. Und danach erst geht es weiter, man sucht die Firmen aus, die beteiligt sind, Grundstück, alles muss passen, damit auch dein Beschluss ausgeführt wird. Auch natürlich die Finanzen, die Finanzierung, aber bei Gott kein Problem. Nun, wir wissen jetzt eins, und das werde ich jetzt auch gleich lesen, durch unsere freie Willensentscheidung kann man wirklich die göttliche Berufung und Bestimmungen Gottes und die Erwählung zerstören. Das geschieht nicht von Gott aus. Gott hat das nie gewollt. Aber tatsächlich, wir haben diese Vorherbestimmung. Und darum sagt Gott, mach deine, darum ist es sehr wichtig, diese Schlüsselstelle, mach deine Berufung und Erwählung fest aus dem Petrusbrief. Denn wenn du das tust, wirst du niemals straucheln und reich wird dir ganz weit der Eingang gegeben werden. Also wir müssen das festmachen in uns. Herr, Das muss fest sein in meinen Herzen. Das darf der Teufel nicht stehlen. Die schwarzen Rabenvögel, die kommen und den Samen des Wortes Gottes aus unseren Herzen herauspicken wollen, dass du nicht mehr dran denkst und uns im nächsten Moment als Loser, als Versager hinstellt, der Gott niemals gefallen kann. Ist immer einer da, der das nicht will. Und darum ist das so wichtig. Und wir lesen das in Hesekiel 28, 12. Die Bestimmung Luzifers. Lesen wir den ganzen Text, den lese ich aber nicht, aber das, da heißt es, in einem kurzen Abschnitt, Menschensohn, stimme ein Klagelied an, so sagt der Herr zu dem Propheten Hesekiel, über den König von Tyros und spricht zu ihm. So spricht Gott. Der Herr, oh, und was war Luzifer? Er war dazu bestimmt, etwas zu sein. Er war von Gott geschaffen, gemacht. Oh, du Siegel der Vollendung. Wow, der war ein Siegel der Vollendung. Voller Weisheit und vollkommener Schönheit. Vollkommen perfekt. So hat Gott ihn gemacht. Im Eden, im Garten Gottes warst du, mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt, und er zählt das auf. Und dann sagte, du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Deine kunstvoll hergestellten Tamburinen und Flöten waren bei dir, ist ja der Leiter der Anbetung gewesen, vor Gottes Thron. Jetzt wissen wir auch her, wo die ganze harte Hardrock, Metall, teuflische Musik herkommt, all das. Und dann heißt es hier, damit du siehst, wir haben vorher Bestimmung, ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. So war die Bestimmung Gottes. Das war der Ratschluss Gottes mit Satan. Aber er blieb nicht da drin. Und wir gehen weiter ein paar Bibelstellen. Da heißt es auch im Vers 15, du warst vollkommen. Das betrifft eine Zeit lang. Und das ist sehr wichtig, wo Gott jetzt uns sagt, pass auf. Und denk jetzt an neuen Bund, wir machen einen Sprung. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Es ist noch nicht alles Paletti. Wir müssen noch überwinden. Viele fangen gut an und enden in der Mitte ihres Dienstes. Habe ich euch alles mal erzählt, wo Gott mir eine Vision gezeigt hat, die in der Mitte des Dienstes abgestürzt sind, und die Sterne, und der Schweif flog weiter. Und ich sagte, was soll denn dann der Schweif? Ich sagte, ja, das sind ihre Namen. Die fliegen noch weiter. Weil die Leute wissen nicht, dass es schon gefallen ist. Es wird erst hinten nach langsam offenbar. Also, der Herr sagt, er hatte eine Zeit. Da war Luzifer vollkommen in seinen Wegen von Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde an dir gefunden wurde. Er hatte viele Handelsgeschäfte, das erfüllte sein Inneres mit Frevel. Sein Herz hatte sich erhoben wegen seiner Schönheit. Er wurde also ein eitler Pfau. Da war also schon Herrlichkeit, und weil er so herrlich war, hat er gesagt, wer ist so herrlich wie ich? Was hat Nebukadnezar gesagt? Wer ist so ein König wie ich, so herrlich, der diese große Stadt gebaut hat? Und ihr wisst, was mit ihm passiert ist. Also diese verfluchte Eitelkeit, die über das hinausgeht, man sich überhebt, das hatte ihm, seine ganze Erwählung, Berufung hat er damit zunichte gemacht. Und er wurde dann auch ein Licht, aber ein Licht der Finsternis. Ihr habt alle gehört, dass die Wissenschaft in den letzten 30, 40 Jahren Sterne gefunden haben, die eigentlich, sie gedacht haben, das sind keine Sterne, aber es sind Dunkelsterne, die das Licht aufsaugen, voller Finsternis. Und es steht in der Bibel drin, von den Irrsternen der Finsternis. Das sind wichtig, die haben eine wahnsinnige Kraft, die fressen das Licht. Und so ist Satan. Er hat ja noch seine Auswirkung, aber er ist Finsternis. Darum denkt die Vorbestimmung für dich und mich, wir sollen sein Licht im Herrn. Und das ist sehr wichtig. Und darum sagt er, so habe ich dich auf die Erde geworfen und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht. Jetzt zu Israel. Er hat Israel erwählt. Die Vorbestimmung, das ist das Kleinste unter den Völkern der Erde. Ich will mich über es erbarmen. Und hier lesen wir in Jeremia 2,21, Der Plan Gottes und was er mit ihm gemacht hat. Und doch hatte ich dich gepflanzt als eine Edelrebe vom ganz echten Samen. Da war nichts falsch dran. Der Same war gut. Beste Qualität. Allerbeste Qualität. Aber wie ist das möglich? Und ich frage einen, der Gärtner war oder ist. Wie kann aus echten Samen Unkraut werden? Wie ist das möglich? Aber hier war es möglich. Und denn er sagt, wie hast du dich mir verwandeln können in wilde Ranken eines fremden Weinstocks? Das geschieht durch was? Durch den Eigenwillen, den wir nicht freiwillig Gott unterordnen, indem wir ihm die Ehre geben. Du hast den besten Plan für mich. Ich will in deinen Wegen wandeln. Nein, 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 nein. Und das sehen wir, das kommt davon. Dann die Geschichte mit dem verdorbenen Gürtel in Jeremia 13, 1 bis 6. Und er musste einen Gürtel kaufen und er sagte so, verbirg ihn am Strom Euphrat. Und dann gehst du wieder hin und schaust, was aus ihm geworden ist. Und dann fand er ihn und er war verdorben. Und das bezieht sich eben auch auf sein Volk, das er erwählt hat, das er vorherbestimmt hat. Und dann sagt er dann zu ihm, denn gleich wie ein Gürtel an den Lenden eines Mannes anliegt, das war die Bestimmung vom Herrn, ein Gürtel hält die Hose. Ein Gürtel ist sehr wichtig für einen Mann, weil sonst rutscht die Hose. So habe ich das ganze Haus Israel, das ganze Haus Juda mir angelegt, spricht der Herr, dass sie mein Volk und mir zum Ruhm und zum Lob und zur Zierde, zur Herrlichkeit sein sollen, aber sie wollten nicht auf mich hören. Sie ist der Plan Gottes. Der Plan Gottes war perfekt. Er hat alles perfekt gemacht. Aber vor was hat Gott Respekt? Ob ihr es glaubt oder nicht, vor unseren Eigenwillen. Den bricht er nicht. Die Eigenwille, er sagt, nein, ich habe mir nicht Menschen geschaffen nach meinem Bild, als Sklaven, als Roboter, so wie es die Japaner, Chinesen und Amerikaner machen mit diesen Plastik- und Metallpuppen und ihnen Tonbänder einspeisen und sich der Mensch mit der Maschine vermischt, wie wir gehört haben. Das wollte Gott nicht. Nach meinem Bild habe ich euch geschaffen. Und Gott hatte ja einen freien Willen. Also hat er auch seinen Geschöpfen den freien Willen gegeben. Also Punkt 1, Vorherbestimmung. Mach deine Vorherbestimmung fest. Du hast nämlich eine, weil sonst würdest du gar nicht hier sitzen. Dich hat Gott vorherbestimmt, im Heerlager der Heiligen zu sein. Licht zu sein. Anwärter für die Krone. Nochmal, gehen wir weiter. Darum, Brüder, Schlüsselwort, 2. Petrus 1, 10. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt. Also, da geht es nicht um lässig. Es sind ja Stufen auch. Ja, genau wie du fährst. Du fährst gemütlich mit dem Auto. Aber früh, wenn du aufstehst und du hast gedacht, keine Zeit, jetzt muss ich schnell fahren. Ist natürlich nicht gut. Aber hier heißt es, dass Gott will, dass wir eifrig sind. Eifrig unsere Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn wir diese Dinge tun, werden wir niemals zu Fall kommen. Und wir gehen jetzt das nächste Wort, berufen. Was wir am Anfang gehört haben in Römer 8,30. Und hier sagt Paulus, er sagt es ja von sich auch, 1. Korinther 1,26, seht, schaut oder umgesetzt auf Deutsch, schaut doch auf eure Berufung, ihr Brüder. Das sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Studierte, nicht viele Superkluge. Andere Bibelstelle sagt dazu, denn was nichts ist in der Welt. Aber der muss es auch wissen, ich bin ein Nichts. Das wollen viele dann nicht akzeptieren, dass du ein Nichts bist in den Augen Gottes. Eben, du hast es am Fall Luzifers gesehen. Er war ja von Gott geschaffen. Aber er hat sich erhoben. Und darum, wenn wir erkennen, wir kommen auf die Stufe, Herr, ich weiß, ohne dich bin ich ein Nichts. Aber du hast mich erwählt. Und ich will diese Berufung und Erwählung festmachen. Damit ihr wisst, Denn nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind unter euch. Epheser 1,18. Er, und da betet Paulus, er erleuchtete Augen, er gebe euch erleuchtete Augen, also Licht von Gott. Da haben wir wieder die Vision, das Heerlager der Heiligen. Der zweite Teil, Licht kommt vom Herrn aus, dass er unsere Herzensaugen erleuchtet. Erleuchtet die Augen eures Verständnisses, unseres Verstandes, den Gott uns gegeben hat. Damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Wir sind schon geheiligt durch das einmalige Opfer vom Herrn. Geheiligt, abgesondert. Wir haben das alles behandelt in den letzten Monaten. Da ist der Abfall. Die lassen sich nicht heiligen. Die glauben nicht, dass Jeschua der Herr der Herren, der König der Könige ist. Er ist nicht der Sohn Gottes. Gibt es auch keine Heiligung. Epheser 4,1. Und jetzt geht Paulus weiter. Er sieht ja den Kampf bei den Kindern Gottes. Erst betet er, Gott gebe euch erleuchtete Augen. Und jetzt schreibt er an die Epheser, hat etliches gehört, so ermahne ich euch nun. Also da war jetzt schon Ermahnung dran. Ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Und dann heißt es ein paar Verse weiter in Epheser 4,4, ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Also wandelt der Berufung würdig. Und ich habe das schon in den letzten Botschaften gesagt, wenn du siehst den Prinz Charles von England, und siehst die und die Königssöhne, die dann das und jenes anstellen, missbrauchen ihre königliche Herkunft. Und genauso ist es auch bei Kindern Gottes, wenn sie nicht richtig gelehrt werden. Wenn die Lehrer, die sie ermahnen sollten, selber sich nicht ermahnen. Und der Paulus sagt in einer Stelle, und du lehrst dich nicht selbst. Du sagst, du sollst dich stehlen und du betrügst. Sehen wir, der kann dann gar nicht sowas weitergeben. Also Ermahnung, weg damit. Aber wo keine Ermahnung ist, was geschieht dann? Zuchtlosigkeit. Dann geht es den Berg runter. Und in Philipper 3,14, da sagt er jetzt weiter, da geht er weiter. Also erst betet er um erleuchtete Augen, dann sagt er, ich ermahne euch. Und jetzt, drückt er im positiven Sinn. Er sagt, was soll ich jetzt sagen? Und er sagt, du, pass auf, bleib nicht stehen. Jage auf das Ziel zu, renn. Bleib nicht mal stehen. Jetzt Tempo, renn. Und da muss ich einfach dran denken, geht hinaus aus Babylon. Raus, rennt, dass ihr nicht ihrer Plagen teilhaftig werdet. Rennt, denn ihr seid Erwählte Gottes. Ihr habt eine Berufung, eine Wählung. Rennt auf das Ziel zu. Zu dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Jesus Christus. Und in 2. Thessalonicher 1,11, er ist wieder im Gebet. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache und alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft, in der Kraft Gottes, zur Erfüllung geht, wie es drin steht im Wort. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und wenn wir nichts haben, sollen wir bitten, Gott, gib mir Kraft zu überwinden, gib mir Kraft, an dem Ziel festzuhalten. Ich bin ein Kind der Krone, ich will die Krone von dir erben, ich will diesen Weg gehen. Herr, ich will nicht dadurch die anderen, die schläfrig sind und nachlässig sind, wir werden alle mal müde, aber geistlich gesehen, sagt der Herr, da seid wachsam. Denn der Feind schleicht umher, der Dieb, um einzubrechen. Und dann im 1. Petrus 1,15, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, abgesondert, kadosch ist, sollt auch ihr heilig sein in euren ganzen Wandel. Weg von dem Dreck dieser Welt. Und 1. Petrus 2,9 setzt noch mal genau punktiert die Erwählung, was wir sind, was ihr seid. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Geschlecht. Das ist die Vorbestimmung. Auserwählt für Gott. Weggenommen, auf die Seite genommen. Ein königliches Priestertum, da hast du den König drin. Ein heiliges Volk, König, weil Jesus der König ist. Ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Ein Volk des Eigentums, das heißt, wir gehören uns nicht selbst. Wir sind Eigentum des König, der Könige. Und das muss in unseren Herzen sein, das Siegel. Die anderen, die draußen sind, die sagen, wir sind frei. Die sind keine Freie. Die sind ein Volk des Eigentums von Satan. Sie meinen, sie wären frei, aber sie sind gebunden. Und darum, da ist immer ein ganz großer Unterschied. Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Und was interessant ist, was da drin, um diesen Weg, und jetzt wird es für manche ein Weg schon zur Scheidung, was da steht, das gefällt den meisten überhaupt nicht. Du kannst in Anbetungsgottesdienste gehen, da können die rumhupfen, wie sie wollen und können machen, oh, we praise the Lord this evening, beautiful night, we worship you, Lord and Master. Und mach dich schön für Gott, mach das und das, cool, geil, alles super drauf. Aber jetzt kommt dann eine Bibelstelle, die wird den Leuten nicht gefallen. Sie gehört nämlich zu dieser Auserwählung. Wir sollen nämlich wandeln, wie der Herr gewandelt ist, seinen Fußspuren. Und auf seinem Pfaden geht's über Golgatha. Da geht's übers Kreuz. Nein, wir brauchen das Kreuz nicht, das hat der Herr getragen. Ich doch nicht. Ich hab's doch nicht nötig. Ich bin doch ein Königskind. 1. Petrus 2, 21. Denn dazu seid ihr berufen. Weil auch Christus, da geht's ums Leiden. Weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, werden wir auch mit ihm verherrlicht werden. Ohne Leiden, ohne Verachtung, dass ihm ohne Trennung von der Welt. Und ich weiß noch gut, ich denke immer wieder dran, wie Leute gesagt haben, in der Arbeitsstelle, wo ich früher war, Nürnberger Nachrichten, die haben mir so übel zugesetzt, die Kollegen. Und ich habe dann immer wieder gebetet und die haben gespottet. Und als ich dann ein Jahr nicht mehr draußen war an dieser Stelle, ich habe wirklich gelitten, weil sie so gespottet haben über den Herrn. Und dann riefen die an meinen Geburtstag und sagten, Dieter, hier sind wir deine ehemaligen Kollegen, wir sind Schweine, wir wissen es, aber du bist ein wahrhaftiger Christ. Wir haben dich getratzt, wir haben dich geärgert, aber du bist geradlinig geblieben, wir haben Hochachtung vor dir. Und ich fing das Weinen an. Vorgestern oder vor 3 Abend sprach ich mit einem Mann, von dem ich hörte, er sei wiedergeboren. Und es ging um eine ganz ernste Sache. Und er hatte von mir etwas gehört, ich sei gesetzlich. Also, wuff, draußen. Und er geht zurück. Nein, nein, ich war in solchen Kreisen, gesetzlich. Dann habe ich gesagt, du kennst mich gar nicht. Wenn du gesetzlich bist, kannst du gar nicht ein Evangelist nach dem Herzen Gottes sein. Dann führst du keine Menschenseele zum Herrn. Weil die schauen dir ins Angesicht und da sehen die, ob du Licht hast oder nicht. Dann sagt er, ja. Und er sagte unter anderem, wie ich ihn prüfte, über die Enthaltsamkeit. Nein, das ist das Falscheste, was wir tun können. Sex vor der Ehe ist richtig. Eine Ehe ohne Sex zuvor, die kann überhaupt nicht halten. Und der Mann nannte sich Christ und geht in eine Gemeinde, wo es heißt, das sind Aufbrüche. Ich dachte mir, du lieber Gott, wenn ich den jetzt noch frage, wegen Homosexuellen ist Feierabend, weil es alles für ihn. Und später, am nächsten Tag, ich konnte die Nacht nicht schlafen, weil es ging um eine sehr persönliche Angelegenheit meiner Familie, hörte ich, dass er unter Tränen weggegangen ist und hat dann zu der Person gesagt, dein Vater, das ist ein Mann, wie ich noch nicht kennengelernt habe, so geradlinig. So geradlinig. Und jetzt ist Schluss mit Sex. Ich will das nicht mehr. Ich wurde angegriffen wegen meiner Geradlinigkeit. Aber ich wusste nicht, was der Heilige Geist macht. Er hat das alles umgedreht und hat ihm den Spiegel der Wahrheit vorgehalten. Und ich habe gesagt, ich verdamme dich nicht. Ich verurteile nicht, aber ich bete. Und ich werde dieses Lebensziel nachgehen bis zu meinem Lebensende. Ich war tot.
Ich will diesen Weg gehen und niemand wird mich davon abhalten, den geraden Weg des Herrn zu gehen.
Und dann hat er gesagt, wow, so viel Geradlinigkeit habe ich noch nicht gehört. Sehen wir, ihr Lieben, da fällt sogar meine Brille runter. Ich brauchte keine. Es lohnt sich, den Weg mit dem Herrn zu gehen, der Berufung würdig zu wandeln, weil dann gibt es wirklich Sieg. 1. Petrus 3,9: Vergeltet nicht Böses mit Bösen, Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil segnet. Und jetzt kommt das. Das ist eine Verheißung, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid. Ist auch eine Berufung von Gott, den Segen zu erben. Oft denken wir nicht dran. Wir streiten und denken nach, Mensch, ich habe die Schnauze voll. Herr, wisch ihn eine aus. Wie die Jünger damals. Herr, lass Feuer fallen auf Samaria. Und er schalt seine Jünger, wessen Geistes seid ihr? Sehen wir, wir müssen wirklich alles mitnehmen, was mit der Berufung Gottes zu tun hat, also auch wirklich den schmalen Weg. Und wieder kommen wir dahin, wie die Bibel sagt, der Weg ist nicht breit, der Weg ist immer noch schmal, der zum ewigen Leben führt. Und der Herr sagt, wenige sind, die ihn gehen. Das hat mit der Bestimmung zu tun. Sie machen ihre Bestimmung nicht fest, ihre Auserwählung nicht fest, weil ihnen dann wird es ihnen zu steil. Sie wollen sie nicht beschneiden lassen. Und darum hat der Herr auch gesprochen in der letzten Offenbarung mit der Beschneidung, mit der Herzensbeschneidung. Wir müssen an unserem Herz beschneiden lassen, Dinge, die nicht hineingehören in den Plan Gottes. Weg damit. Dann sagt Herr, bitte, ich lege mich auf den OP-Tisch von dir. Schneid das mir raus. Da müssen wir den Mut aufbringen, nicht wegen solchen Sachen aufzugeben. Bloß weil es dann mal ans Eingemachte geht. Wird immer, weil wenn du das überwunden hast, fällt es dir leichter. Da wird es nicht schwerer, da fällt es dir leichter zu widerstehen. Und der Herr sagt, widersteht. Aber das ist auch seinen eigenen Lüsten. Darum heißt es im 1. Petrus 15, der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit, viele meinen einfach, okay, Herr, ein paar Tage im Jahr, okay, das nehme ich noch mit. Aber die kurze Zeit meint die kurze Zeit unseres Lebens, auf der wir leben. Das sind so viele Versuchungen. Aber die ist kurz, die ist relativ wie ein, wie soll ich sagen, wie eine Sekunde in der Ewigkeit oder noch darunter. Wie ein Augenzwinkern. Eine kurze Zeit gelitten habt für die Äon zu Äon wirkende Ewigkeit mit Gott. Und da müssen wir mal richtig das Maß Gottes versuchen, etwas zu ergreifen. Herr, wie groß, wie ewig. Und viele sagen, die Gott nicht können, da möchte ich nicht hin. Ein Franke sagt, ich möchte nicht immer Kniedler essen. Ich möchte nicht immer Klöße essen. Oder Brotwurst. Ihr Lieben, der kennt Gott nicht. Der kennt Gott nicht. Gott hat die Fülle. Vom Besten, vom Besten. Da wird's nicht langweilig. Das ist, wenn wir ein falsches Gottesbild haben. Also wenn wir da durchgehen, er wird uns weiter zubereiten, festigen, stärken, gründen. Gründen im Wort. Immer wieder ins Wort. Ins Wort, ins Wort. Das ist so wichtig. Dritter Punkt. Römer 8,30. Gerechtfertigt. Die Rechtfertigung. Und da sehen wir, da geht es jetzt wieder um das mosaische Gesetz. Da heißt es in Apostelgeschichte 13,39, und von allen, wovon ihr durch das Gesetz Mose niemals gerechtfertigt werden konntet, sind wir durch diesen, nämlich durch Jeschua, gerechtfertigt, wenn wir an ihn glauben. Römer 2,13, denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden. Und er hat uns ja verheißen, ich gebe euch einen neuen Geist, ich gebe euch ein neues Herz. Ich mache einen neuen Menschen in euch und ich lege meine Gebote, meine Satzung in euer Herz und ich werde es in euch schaffen, dass es sie tut. Gerechtfertigt durch den Glauben. Ich bin mit Christus gestorben, gekreuzigt. Gestorben, begraben, durch die Taufe in den Tod, mit Auferstand, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich habe das Kleid der Gerechtigkeit angezogen, die Gott jeden lieb hat. Du siehst es doch schon in den einen kleineren Propheten, wo Joshua, der Hohepriester, vor den Herrn stand und ein Engel und er klagt ihn an wegen seiner Sünde. Ja?
Und dann kam der Engel des Herrn, nehmt ihn die schmutzigen Kleider ab. Ein Bild auf die Gerechtigkeit durch den Glauben in Jesus Christus, auf den neuen Bund auch. Und er bekam ein neues Kleid. Das Kleid der Gerechtigkeit, eine Krone. So, wenn du in meinen Geboten wandelst. Du siehst, wir können das auch alles wieder wegwerfen. Weil es mit unserer Berufung, mit Bestimmung zu tun hat. Wenn wir nicht überwinden. Wenn wir nicht bereit sind, auch bestimmte Prüfungen mitzugehen. Wenn dann manche sagen, nein, wenn es so eng wird, möchte ich nicht mehr mitgehen. Und lieber gehen sie den bequemen Weg und gehen dann ewig, ewig in Höllenqualen. Es ist ja nicht aus nach dem Tod. Das ist ja die größte Lüge Satans. Der sagt ja, wenn du gestorben bist, ist aus, Feierabend. Der tut dir nichts mehr weh, im Gegenteil. Deine Seele ist unsterblich, auch dein Geist, und du wirst gequält, immer wieder von Neuem. Bloß weil man gesagt hat, nein, den schmalen Weg, nein, nein, ich will hier alles genießen. Römer 3,20, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Durch das Gesetz, du musst, du musst, du musst. Römer 3,24, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden, durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. So kommen wir nun zu dem Schluss, schreibt Paulus, Römer 3,28, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des mosaischen Gesetzes, meint er. Römer 4,2, wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Römer 5,1, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott. Und das ist die Verheißung, die Gott gibt. Du bist zur Ruhe gelangt. Du bist in die Schabbatruhe reingekommen. Frieden. Haben wir heute gesungen? Frieden wie ein Strom. Frieden in ihm, Herr, ich danke dir. Ich muss nicht mehr krampfen. Ich muss nicht mehr, du musst, peitschen, Hiebe links und rechts, Knechtschaft Ägyptens, Schluss, religiöse Werke zu vollbringen. Denn wenn du es tust, dann ist es der Geist des Herrn, der dich ermutigt, der dich antreibt. Ich habe gestern auch mit einer Schwester gesprochen, die meine Sachen bekommt. Ja, Bruder, das will ich. Und ihr Gesicht hat gestrahlt. Ich möchte den Herrn dienen mit Freuden. Halleluja. Das hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Gar nicht. Das ist schon ein Gesetz der Freude. Dient den Herrn mit Freuden. Amen. Halleluja, Halleluja. Das sind ganz andere Gesetze als die Peitschenhiebe. Du musst, du musst, du musst. Römer 5,9, wie viel mehr werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn Gottes gerettet? Galater 3,24, es gibt also so viele Bibelstellen, ich kann die gar nicht alles sagen, wir kommen ja nicht rum. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden, auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Aus Glauben. Die Glaubensgerechtigkeit, die ist so wichtig, die gehört mit zu Römer 8,30. Alle diese vier wunderbaren Punkte, das ist so wichtig. Und jetzt kommen wir zu Punkt 4. Verherrlicht in ihm, heißt es da. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Bibelstellen gelesen habt, aber in 1. Petrus 1,14 heißt es, der Geist der Herrlichkeit ruht auf euch. Habt ihr gewusst, dass es einen Geist der Herrlichkeit gibt? Einen Geist der Herrlichkeit. Wow! Ist ja klar, der Heilige Geist ist auch ein Geist der Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Gottes ruht auf uns, wir sehen es nicht. Und ich muss da wieder einfügen an die Stelle, wo ich damals Fürbitte, da hat Gott mich in den priesterlichen Dienst der Fürbitte gestellt und ich ging damals mit dem Frank, wie er noch klein war, in seinem Buggy durch den Ort, wo ich gewohnt habe, bei Nürnberg, und habe in Sprachen gebetet. Und gegenüber, ich habe das schon einigen von euch erzählt, aber da kommt das, der Geist der Herrlichkeit. Wir kommen auch später dann auf die Bibelstelle, wo Mose Angesicht leuchtet und er wusste das gar nicht. Er wusste das gar nicht. Er hat es gar nicht gemerkt. Und ich ging betend durch diesen Ort, den Sprachen beten, hab die Mauern runtergerissen, sei Satan, geh weg von diesem Ort. Hier sind Menschen, die erlöst werden müssen. Und dann, weil ich nicht mehr in Deutsch beten konnte, habe ich in Sprachen gebetet, Fürbitte getan. In der Sprache, in der Gabe, die Gott mir gab. Und wie ich da so ging, läuft mir gegenüber eine junge, hübsche Frau, eine rotblonde Frau mit Sommersprossen, fröhlich adrett, und ihre Mutter. Und ich hatte früher, hatten wir in diesem Ort, hatten wir eine Gruppe, gab es eine Gruppe von Leuten, die kunstgewerblich nebenher als Laien sowas gemacht haben. Und wir machten eine Ausstellung im Schulhaus. Der eine hat gemalt, der andere hat getöpfert, der andere hat gestrickt, der andere hat geformt, der andere hat geschmiedet. Und ich habe gemalt mit meinem Freund. Also, der war Chefgrafiker. Ich war nicht so gut wie er, aber ich habe Bilder verkauft. Und auf jeden Fall hatten wir uns gekannt. Und da war die Mutter, und die Mutter hatte die Angewohnheit, sie stammt aus Österreich, immer barfuß im Winter durch den Wald zu laufen. Immer bei Schnee. Ich bin der Sache nicht weiter nachgegangen und habe sie getroffen. Wir haben uns gegrüßt und ich gehe weiter. Und ich sehe, wie die Tochter mit der Mutter duschelt, denke ich. Mensch, die hat ja eine hübsche Tochter. Und eine Woche später sehe ich sie beim Einkaufen. Da sagt sie, Herr Beständig, haben Sie meine Tochter gesehen? Sag ich, na klar, Sie haben eine hübsche Tochter. Ja, aber wissen Sie, was die ist? Sag ich, nein. Und sagt sie, oh Herr Beständig, die ist so von Gott auserwählt, so vorherbestimmt. Die kann sehen, zu ihr kommen Nonnen und Pfarrern und dann macht sie ein Gestell aus Kupferstäben und da lehnt es sich drunter und die sagt ihnen die Zukunft. Na, da kommen Nonnen und Pfarrer, evangelische und katholische. Und da ist in München verdient viel Geld. Ja, aber der Hammer ist, Herr Beständig, was die gesagt hat, wie sie sie gesehen hat. Na, hat sie gesagt, Mama, wer ist denn der Mann? Wer ist denn der Mann? Also ich rede ein bisschen Fränkisch jetzt. Wer ist denn der Mann mit dem Kind? Mama, hat der eine Lichtaura? Hat der eine Lichtaura? Hat der eine positive Energie? Das sieht man so stark. Und dann sagt sie, Herr Beständig, meine Tochter hat gesagt, Sie haben so eine gewaltige Lichtaura. Dann sage ich, ja, ich habe in der Zeit, wo Ihre Tochter und Sie an mir vorbei sind, gebetet. Ihr Lieben, versteht ihr jetzt diese Bibelstelle? Ihr seid das Licht der Welt. Die Dämonen wissen, wie viel Licht in dir und in mir ist. Hab ich nie mehr vergessen, ihr Lieben. Bis zum heutigen Tag. Und Gott erhalte das mir. Wir müssen wissen, auch wenn es nicht jeder sieht. Genau der Mann mit dem Gespräch. Er hat mich vorher für ein bisschen, ja, engstirnig, gesetzlich eng, wie es ihm viele Theologen tun. Und hinten nach hat er Respekt gehabt vor mir. Sagte, ich kenne sie gar nicht. Aber hinten nach sagte er das. Sehen wir, das ist so wichtig. Das heißt, Gott hatte mir damals schon, ohne dass es mir klar war, eine Herrlichkeit verliehen. Und die hat jeder von uns. Die habe ich erlebt auf den Straßen von Zürich in einer Woche. Von 6 Jahren nur einmal, wo mir ein paar Leute begegnet sind. Und nachdem ich mit ihnen gebetet habe, haben die alle dasselbe gesagt. Frauen, die mich und sich untereinander nie gekannt und nie gesehen haben. Die haben alle gesagt, Herr Beständig, Ihr Gesicht leuchtet so stark. Was haben Sie gemacht? Und da war mir diese Bibelstelle auch noch nicht so offenbar. Aber ich diente dem Herrn. Seht ihr, welches Geheimnis dahinter ist? Es geht um die Herrlichkeit Gottes in deinem und meinem Leben. Du kannst mit Leuten, wenn die in ihrer Not sind, oder du kannst mit okkulten Leuten reden und plötzlich sehen die, weil sie die Gabe des Sehens haben, wie die Zauberin, wo Paulus war auf der Insel. Wie hieß die Insel? Es war nicht Kreta. Nein, war nicht Patmos. Fällt mir momentan nicht ein. Und da hat sie gesagt, das sind Knechte des Höchsten. Der hat das gewusst. Fakt ist, dass es die anderen Mächte sehen können. Und das ist wirklich, weil die Herrlichkeit auf uns liegt. Römer 8, 21.
dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll, von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Und da in diesem Sinn steht auch drin, die ganze Schöpfung wartet auf das Offenbarwerden der Söhne des lebendigen Gottes. Sie sehnt sich danach. Alles ist im Umbruch, das merken wir. Aber jetzt ist schon da, ist noch nicht sichtbar. Ist noch nicht sichtbar bei jedem von uns so. Aber seid ihr bewusst, der Geist der Herrlichkeit ruht auf deinem Leben. Schreib es dir in dein Herz. Der Geist der Herrlichkeit, auch wenn der Teufel dich jeden Tag verklagt, du bist eine Null, du bist ein Versager, du bist ein Nichts. Sei es durch deinen Ehemann, durch deine Kinder, deine Anverwandten oder Ehefrau. Bleib dran, die Erwählung Gottes ist da. Und mit der Krone kommt auch die Herrlichkeit, die am Ende deines Lebens offenbar werden wird. Ihr Lieben, das ist so wichtig, denn hier bestätigt sich 2. Korinther 3,18. Wir aber alle, indem wir mit unverhülltem Angesicht, bezieht sich auf Mose, dessen Angesicht verhüllt war, die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einen Spiegel, werden verwandelt. Da ist eine Zeit der Verwandlung, der Metamorphose des, durch den Heiligen Geist in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Und je mehr wir zugehen, du merkst es ja auch, wenn du mit Schülern gehst, du merkst, in welcher Klasse sie sind, welches Wissen die haben. Und so ist auch eine Herrlichkeit Gottes, die sich in dir und mir manifestieren wird. Dann auch, wenn jetzt du durch Engpässe gehst und man spottet und man schimpft mit dir oder mit mir oder irgendwas. Das sagt 1. Petrus 4,14, glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht und gelästert werdet um den Namen des Christus willen. Denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Da wird der Geist der Herrlichkeit offenbar, weil genauso war es mit den Herrn. Also, denk dran, wenn das kommt. Der Geist der Herrlichkeit ruht auf uns. Philipper 2,15, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. Und jetzt sagt Philipper, unter welchen ihr leuchtet als Lichter der Welt. Das ist Realität. Satan sieht das Licht in euch. Je tiefer wir mit dem Herrn gehen, umso fester die Flamme ist. Umso mehr leuchten wir im geistlichen Sinn. Das sind Wahrheiten. Und bei Mose, das steht in 2. Mose 34,29 bis 34, 30 und 35. Und ich lese aber aus Zeitgründen das Letzte. Und die Kinder Israels sahen dann das Angesicht Mose, war ja in der Gegenwart Gottes, er war ja lange mit Gott ein. Und seht ihr, da ist ein Geheimnis in dieser Bibelstelle. Lest das bitte nochmal daheim durch. Hier ist ein Geheimnis drin, der leuchtete nicht gleich, der war ja lange Zeit in der Gegenwart des Herrn auf den Berg. Und die sagten, der ist nicht mehr da, wir wissen nicht, wo er ist. Komm, lasst uns Götzen bauen. Lasst uns so diese Kuh mit Hörnern bauen. Komm, Aaron, bau es mir, denn wir wissen nicht, was mit Mose geschehen ist. Aber der war in der Herrlichkeit des Herrn. Und was war das Resultat? Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte ihn so, dieser Schein der Herrlichkeit, das durch und durch drungen war. Er sah es aber nicht, er spürte es nicht, aber als er zum Volk runterging, da glänzte sein Angesicht und er musste sein Angesicht verhüllen, weil sie konnten die Herrlichkeit des Herrn nicht ertragen. Denk, als der Herr auf dem Berg war, mit den paar Jüngern, und als er betete, glänzte sein, leuchtete sein Angesicht, sein Gewand weiß wie Wolle. Und dann schlaftrunken, Petrus, Herr, es hieß gut sein. Dann erschienen, lasst uns drei Hütten bauen, dann erschienen in der Zwischenzeit ja Mose und Elia in ihrer Herrlichkeit. Weißt du, und das ist so gewaltig, dass wie Mose und Elia einen anderen Herrlichkeitskörper haben, haben wir einen anderen Herrlichkeitskörper. Das ist Realität, ihr Lieben. Wir laufen nicht mehr so rum, wir kennen dann niemand mehr nach dem Fleisch, sowieso nicht. Wir leuchten im Himmel. Es lohnt sich, ihr Lieben, es lohnt sich. Es lohnt sich. Ich möchte hier noch mit einer Warnung schließen. Die Warnung haben wir in 1. Samuel 4,21. Wir wissen, ohne den Herrn gibt es keine Verherrlichung. Er muss in uns sich verherrlichen. So wie er gesagt hat, Vater, verherrliche deinen Namen. Und der Herr sagte dann zu ihm, ich habe meinen Namen verherrlicht. Und er sagt dann in Johannes 17, ich will mich auch in den meinen verherrlichen. Das ist sehr wichtig. Ohne eine intime, enge Verbindung im Geist mit Jeschua, unserem Haupt, unserem Herrn, Sohn Gottes und Erlöser, wird es nie eine Verherrlichung von uns geben. Und wer nicht in ihm bleibt, wird eine andere Verherrlichung erleben. Ihm wird die Herrlichkeit Gottes genommen werden. Johannes 6,6,6 erzählt davon. Von den Jüngern, die Zeichen und Wunder getan haben, erlebt haben. Und als der Herr sagt, wer mich nicht isst und trinkt, und da sagt sie, wer kann diese harte Rede hören? Und von da an gingen sie nicht mehr mit ihm. Wo gingen sie denn hin? Weg von ihrer Bestimmung, weg von ihrer Erwählung, weg von ihrer Berufung. Sie gingen hinaus in die Finsternis. Und was war passiert? Was genau bei den Hohepriester Eli seinen Söhnen passiert ist? Die Herrlichkeit Gottes ist von ihnen gewichen. Der Geist Ichabods kam auf sie. Ichabod heißt, die Herrlichkeit Gottes ist von Israel gewichen. Geister sterben nicht, auch nicht dieser Geist. Wo immer Menschen den Weg aufgeben mit den Herrn, aus irgendwelchem Grund, der Geist Ichabods ist auf ihnen. Und wir sollen das bedenken. Und in Jeremia 2,11 über Israel sagt der Herr diesbezüglich, hat je ein Heidenvolk die Götter gewechselt, die doch nicht mal Götter sind, aber mein Volk hat seine Herrlichkeit, die es hatte, vertauscht gegen das, was nicht ist. Jeremia 13,18 spricht zu dem König und zur Gebieterin, setzt euch tief herunter, denn die Krone eurer Herrlichkeit ist von euren Haupt gefallen. Ich habe das letzte Mal bei der Aufzählung der Kronen diese Krone vergessen. Aber der hat es nachgeholt. Die Krone der Herrlichkeit war über Israel, über alle die Erwählten. Und dann nicht nur wir wissen, dass die Schrift sagt, er hat ein Drittel übrig gelassen am Ende in Israel. Und genauso stell dir vor, von einem Ganzen ein Drittel. Wie wird es bei den Kindern Gottes sein in der Endzeit? Und ich möchte schließen, und wir wollen gemeinsam beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir hier vor dir versammelt sind, dass du uns vorherbestimmt hast, berufen, auserwählt, gerechtfertigt, unverherrlicht und dass sogar die Krone der Herrlichkeit für uns, für jeden von uns bestimmt ist. Und ich bitte dich für jeden, der die Botschaft hört, Herr, lege es in sein Herz, brenne es in sein Herz hinein. Lass dir nicht die Krone der Herrlichkeit rauben. Lass es dir nicht rauben, denn es lohnt sich. Es gibt einen Lohn für dein Tun. Vater, ich bitte dich, verherrliche dich jetzt in dieser Botschaft, verherrliche deinen Namen. Herr, zieh die Unentschlossenen, die Wankenden, zieh sie zurück in deine Wahrheit, in deine Gegenwart. Segne dein Wort und segne uns, dass wir daran festhalten und laufen, dass wir das Ziel erreichen. Amen. 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 Halleluja.